alles, was ich ja digital erfasse, ja, bietet letztendlich eine Möglichkeit der Transparenz, sei es gut oder sei es schlecht. Ja. Deswegen ist es ja auch so, dass bei den ganzen Blockchain-Themen einige Themen ja nicht zum Fliegen kommen, weil einfach die Transparenz, die gegeben wird, nicht gewollt ist.
Wie taggt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge und zu Anfang, ihr wisst es schon, wie immer der Hinweis, wenn ihr uns erreichen wollt, dann geht das unter sotechtdeutschland@n-tv.de und unser heutiger Gast ist Serkan Katilmis. Serkan, schön, dass du da bist, das freut uns sehr. Ein paar kurze Worte zu dir, du bist Mitgründer von Cash on Ledger, ihr seid ein Kölner Startup und was dahinter steckt, darüber sprechen wir gleich. Kurz noch ein bisschen zu dir, damit wir ein Gefühl für dich bekommen. Du warst unter anderem bei der Commerzbank, habe ich gesehen, nee. Bei Goldman Sachs, nicht?
Doch, Commerzbank dahingehend, ich hatte mal eine kurze Zeit bei der Dresdner Bank, die jetzt ja dann in dem Merger ist dann Commerzbank geworden. Das heißt, in dem LinkedIn-Profil sieht man noch Commerzbank.
Genau, und Goldman Sachs, PwC und so weiter. Und heute bist du hauptsächlich eben bei Cash on Ledger. Das ist ein etwas kompliziertes Thema. Wir versuchen das heute mal ganz einfach zu machen. Also mit einfachen Worten, was macht ihr?
Wir machen Folgendes. Wir nehmen den Euro und geben ihm die Fähigkeit, programmiert zu werden. Das soll heißen, ich kann Bedingungen an diesen Euro knüpfen. Wenn sie eintreten, dann macht der Euro was. Und in unserem Fall wird er von einem Konto aufs andere bewegt und damit eine Zahlung ausgelöst.
Also habt ihr ihn digitalisiert?
Ja, wir haben ihn quasi in ein digitales Framework gepackt. Das heißt, jetzt wird es ein bisschen technisch. Wir haben dort das gekoppelt an Smart Contracts. Smart Contract ist ein Programmstück, das nach gewissen Parametern abfragt und wenn diese Parameter eintreten, löst er ein Signal aus, also ein Trigger. Und dieser Trigger geht dann quasi an ein Konto und heißt dann konkret, einmal bitte überweisen. Mhm. Wenn man es mal an einem Beispiel macht, nehmen wir mal ein Beispiel mit einem Maschinenbauer. Ein Maschinenbauer kommt vorbei, stellt seine Maschine bei uns auf dem Hof und sagt, so, die Maschine musst du nicht zahlen, so eine Maschine kann bis zu mehrere Millionen Euro kosten, je nachdem, über was für Maschinen wir da reden. Und anstatt ihn mit einem Mal zu bezahlen, wird dann vergütet nach Laufleistung. Soll heißen, man kann das ganz einfach machen und sagen, wenn die Maschine sich einmal dreht, dann gibt es 10 Cent. Und ein Smart Contract kann das erfassen mittels Sensorik und sagen, die Maschine ist heute, hatte sich heute einmal gedreht, bedeutet 10 Cent sind fällig. Dieses Signal geht dann quasi ans Bankkonto und es werden dann die 10 Cent automatisch überwiesen. Der Vorteil daran ist, man hat sehr viele manuelle Schritte, die man bräuchte, nicht mehr. Das heißt, ich brauche nicht jemanden, der dort steht mit einem Zähler und zählt, waren es dann wirklich 10. Der Maschinenbauer könnte dort natürlich auch misstrauisch sagen und sagen, der zählt, dem traue ich nicht und stellt auch nochmal jemanden hin. Dann werden die Daten, die erfasst werden, bei der Buchhaltung eingereicht. Die Buchhaltung nimmt das auf, gleicht das mit einem Vertrag ab, übersetzt das in einen Rechnungsbetrag, schreibt eine Rechnung, schickt die Rechnung, Rechnung wird empfangen, wird überprüft, wird in den Rechnungslauf gegeben etc. All diese ganzen Prozesse entfallen, weil wir das dann damit automatisieren. Das heißt, wir digitalisieren den kompletten Prozess an der Stelle.
Der digitale Euro ist ja im Moment wirklich in der Diskussion und du hast schon eine Menge gesagt, vielleicht rollen wir es nochmal vom Anfang auf. Wie seid ihr überhaupt auf das Thema gekommen?
Wir sind im Team sehr Technik, also wir lieben Technik und haben dort auch die ganzen Entwicklungen im Blockchain-Bereich mitverfolgt, hatten aber bisher nichts, was uns so überzeugt hat. Und wir haben immer nach etwas geschaut, was eine Art Infrastrukturkomponente werden kann, beziehungsweise eine Fähigkeit, die dann von allen benötigt wird. Das war so unsere Herangehensweise. Und wir kamen dann mit IO Builders in Kontakt, die diese Technologie quasi aufgesetzt haben.
IO Builders
ist unser spanischer Joint Venture Partner. Mhm. Die haben das Ganze im Rahmen eines Piloten aufgesetzt und haben das dann erfolgreich umgesetzt. Haben damit auch eine E-Money-Lizenz, da sie mit einer spanischen Bank zusammenarbeiten. Und wir haben dann in dem Kreise beschlossen, dass das doch eine sehr gute Idee wäre, diese Komponente als Infrastrukturkomponente aufzubauen und dieses dann halt Unternehmen anzubieten. Und da haben wir auch auf unserer Roadmap für das erste Quartal diesen Jahres werden wir mit ACS Simoldes, das ist ein Maschinenbauunternehmen für die Automobilindustrie, werden wir genau dieses Beispiel, was ich gerade erzählt habe, umsetzen. Das heißt, wir werden zu Ende Q1 einmal so eine Umsetzung bei einem Maschinenbauunternehmen haben.
Jetzt seid ihr in Deutschland aktiv oder aus Deutschland raus? Warum nicht zum Beispiel Litauen? Ich glaube, Google hat ja seine E-Gate-Lizenz in Litauen. Viele machen es dort, weil es wahrscheinlich billiger ist. Warum seid ihr in Deutschland geblieben oder macht es von hier aus?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen, das Ganze aus Europa hat ja manchmal bei einigen etablierten Unternehmen doch so einen gewissen Touch, dass es nicht seriös ist. Und zum einen auch dieser ganze Hype um ICOs, also sprich diese ganzen Initial Coin Offerings, wo man Geld eingesammelt hat, um Blockchain-Projekte zu starten. Wurde auch viel Schundluder betrieben, also sprich, da sind auch Gelder verloren gegangen. Das ist das eine. Zum Zweiten ist auch so, dass wir mit dem, wie wir gerade unterwegs sind, die Fähigkeiten auch in Deutschland haben. Wir haben sie in Köln aus dem Amplicate-Netzwerk, also das ist das Unternehmen, das ich gegründet habe, das sich auf Technologie fokussiert, Unternehmen berät, Produkte baut. Und von daher haben wir jetzt hier in Deutschland gestartet. Zum anderen aber auch, weil wir sehr viele Maschinenbauunternehmen in Deutschland haben, sehr, sehr, sehr viele Hidden Champions, mittelständische Unternehmen, um dort auch mit denen dann in Kontakt zu treten und auch zu zeigen, dass wir ein seriöses Unternehmen sind. Also da ist auch, muss ich sagen, jetzt nicht so ein großer Bedarf, jetzt ins Ausland zu gehen dafür.
Das Stichwort E-Geld-Lizenz ist jetzt schon gefallen. Die habt ihr ja gebraucht. Was ist erstmal eine E-Geld-Lizenz für unsere Zuhörer und wie schwer ist das, sowas zu bekommen?
Also eine E-Geld-Lizenz, die muss man ja bei der Finanzaufsicht beantragen und die kriegt man ja dann quasi ausgestellt, wenn man Kriterien erfüllt. Und dazu zählt zum einen, was wir ja machen mit der Tokenisierung, also wenn wir sagen, also es ist so, wir haben eine IBAN, das ist das klassische Konto, das jeder kennt, und darunter ist dann unsere Technologie, die dann quasi das, was auf diesem IBAN-Konto liegt, abbildet, und zwar 1:1. Das bedeutet, wenn dann von einem IBAN zu einer anderen IBAN eine Bewegung stattfindet, also 10 Euro gehen von der IBAN 1 auf die IBAN 2, dann muss das technisch abgebildet werden, so abgebildet werden, dass ich nicht an der Stelle Geld vermehre. Weil ich könnte ja 10 Euro einmal tokenmäßig unter dieser einen IBAN abbilden und einmal unter der zweiten. Und wenn ich das nicht sauber abbilde und diese Tokens mehrfach vorkommen, habe ich auf einmal Geld vermehrt. Das bedeutet, ich muss hier ganz klare Compliance, also quasi regulatorische Anforderungen erfüllen, damit das nicht passiert. Und das wird halt sichergestellt, indem man halt eine E-Money-Lizenz hat. Das heißt, wenn man eine E-Money-Lizenz bekommt, dann hat man genau diese technischen, unter anderem diese technischen Herausforderungen erfüllt. Und dann gibt es noch weitere Detailthemen, das würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen.
Aber was schwer?
Durch das Joint Venture mit den spanischen Kollegen, wo auch eine spanische Bank dahinter ist, war es natürlich einfach. Würden wir aber jetzt quasi auf der grünen Wiese selber damit starten wollen, würden wir wahrscheinlich 1 bis 1,5 Jahre brauchen, um so eine E-Money-Lizenz zu bekommen. Mhm. Also wir profitieren da von unserem Joint Venture-Partner, der die E-Money-Lizenz hat.
Jetzt macht ihr quasi sowas wie Zahlungsverkehr zwischen Maschinen, zwischen allen möglichen Sachen, Dingen, die eventuell irgendwann mal bezahlt werden müssen oder könnten. Das typische Beispiel wäre wahrscheinlich ein Auto an der Tankstelle, was selbstständig irgendwann mal bezahlt. Ne? Ihr macht ja quasi den Zahlungsverkehr neu und digital und vollautomatisch. Ne? Wie schräg okay. mal jemand, das heutzutage ist ja eine Banane schneller aus Ecuador hier, bis manchmal Geld überwiesen wird. Ne? Also um wie viel schneller seid ihr da und macht ihr den Banken quasi Konkurrenz oder könnten die das gar nicht abbilden?
Wichtig, wir machen den Banken keine Konkurrenz. Wir sind eher daran interessiert, mit den Banken zusammenzuarbeiten, weil aus unserer Sicht brauchen wir Banken. Also wir sind da noch nicht in dem Ansatz, dass wir sagen, wir werden jetzt dafür sorgen, dass es keine Bank mehr gibt. Das definitiv nicht. Ganz im Gegenteil, wir sind auch mit deutschen Banken auch in Gesprächen, weil wir mit denen teamen wollen. Und wir ermöglichen einfach diesen Digitalisierungsschritt weiterzudenken, also ihn vollständiger zu denken, ja, zu sagen, ich kann Bananen aus Ecuador nach Hamburg schicken und kann aber hergehen und kann das Ganze gegebenenfalls mit Sensoren überwachen und sagen, wenn die Temperatur, wenn ihr sagt, die Lieferbedingung ist wie folgt, die Banane muss von Ecuador bis nach Hamburg konstant mit einer Temperatur, sagen wir mal 10 Grad Celsius gelagert sein und nur dann nehme ich die Bananen ab, kann ich das quasi technisch überwachen und das Ganze automatisiert ablaufen lassen. Das heißt, das, was wir machen, ist sehr viele manuelle Schritte zu automatisieren. Und mit Cash & Ledger haben wir die Möglichkeit, sehr viele Geschäftsvorfälle abzubilden. Also das eine wäre, ich nehme eine Maschine, stelle sie auf den Hof und überwache quasi die Nutzung der Maschine und rechne diese ab. Oder ich überwache einen Zustand, ZB, Bananen im Container von Ecuador nach Hamburg und schau, ist die Temperatur eingehalten worden? Wenn ja, nein. Wenn nein, dann wird nicht gezahlt oder gemäß den Vereinbarungen, wenn es dann eine Reduktion ist, dann reduziert um diesen Preis. Und wir werden definitiv dahingehend Banken benötigen, weil nehmen wir mal wieder dieses Beispiel mit dem Maschinenbauunternehmen. Da ist es ja so, in unserem aktuellen Fall ist es so, dass wir gar nicht in das ganze Thema des Kreditgeschäfts reingehen. Das heißt, wenn ich jetzt die E-Money-Lizenz, die kann ich nur so weit nutzen, dass ich sage, nur die Beträge, die auf dem Konto sind, können genutzt werden. Das heißt, Maschine steht bei mir auf dem Hof, ich habe auf dem Konto 10 Euro, also kann ich die Maschine nur für 10 Euro nutzen. Das heißt, wenn jetzt aber für 100 Euro die Maschine genutzt wird, geht es nicht weiter, dürfen wir nicht, weil wir nicht im Kreditgeschäft sind. Und da kommen halt Banken, die wiederum diese Lücke genau füllen können, weil so eine Art Vorprojektfinanzierung etc. kann dann nur von den Banken erfüllt werden, weil die an der Stelle eine, man nennt das ja eine Vollbanklizenz und dementsprechend auch Kreditgeschäft anbieten können. Das heißt, in unserem Konstrukt werden wir definitiv immer Leute benötigen, die die Finanzierungsthemen abbilden und die die Themen abbilden, die einen viel größeren regulatorischen Umfang haben.
Da zieht ja meine Frage eigentlich auch hin. Kreditgeschäft, nehmen wir mal das mal außen vor, aber das reine Zahlungsverkehr könnte man doch über eine Blockchain wesentlich besser, schneller und effizienter abbilden. Alle Vorgänge, die vollautomatisiert laufen können, oder? Also da braucht man doch keine
Bank. Ich sag mal, in der Theorie ja. Jetzt ist es aber so, ich glaube, da muss man eher in die Tiefe gehen und schauen, welche regulatorischen Anforderungen gibt es dazu? Wie müsste das Ganze systemseitig aufgesetzt werden? Geht in eine Thematik rein, dass ich mich jetzt schwer tun würde, jetzt auf Anhieb zu sagen, ja, wir nehmen Blockchain und dann können wir die Welt retten. Ich würde sagen, jein. Also wenn man das rein theoretisch betrachtet, ja, gibt es sehr viele Stellen, wo man die Blockchain-Technologie verwenden kann, um Effizienzsteigerung zu erreichen. Wahrscheinlich auch schneller, als man es vielleicht aktuell macht. Ich würde aber nicht so weit gehen und pauschal sagen, wenn wir Blockchain haben, werden wir die Banken abschaffen.
Rennt ihr denn mit eurer Technologie oder mit eurem Service da offene Türen ein? Oder wie ist so die Resonanz so bei deutschen Maschinenbauern und anderen?
Also wir haben momentan, sehen wir ein sehr großes Interesse. Deswegen konnten wir auch, also wir haben mit dem einen Maschinenbauunternehmen, ACS Moldes, das ging relativ schnell. Wir haben uns getroffen, wir haben aufgezeigt, wie man das machen kann. Konnten natürlich auch mit den Referenzen im Team natürlich auch glänzen, weil wir auch über jeder von uns so über 10, 15 Jahre, also meine Wenigkeit 20 Jahre, aber weitere Teammitglieder, die haben halt mehr als 10, 15 Jahre Erfahrung im Umsetzen von komplexen IT-Projekten. Das hat nochmal Vertrauen geschaffen. Dadurch, dass wir in Deutschland sitzen, das ist auch nochmal ein Pluspunkt gewesen. Und man sieht, dass das mittelständische Unternehmen auf der Suche sind nach Möglichkeiten, wie sie ihr Geschäft quasi neu aufsetzen können und wie sie diesen ganzen innovativen Themen irgendwie Herr werden. Und wir bieten halt eine Möglichkeit an, mit der man sein eigenes Geschäfts, also seinen eigenen Business Case sozusagen, neu denken kann. Also wir geben die zwei, drei Schritte mehr, die man bräuchte, um halt voll digital zu laufen.
Ein weiteres Beispiel wird gerne genannt in dem Bereich Commerzbank, die ja auch ein Projekt haben mit Cash on Ledger quasi, Technologie mit Mercedes zusammen. Gibt es da einen großen Unterschied zwischen euer Modell und dem von Commerzbank oder ist das ähnlich?
Das ist im Prinzip ähnlich. Wir unterscheiden uns in der Technologie.
Okay.
Also wir sind auf Core, das wird jetzt ein bisschen technisch, also wir sind eher so in dem Ethereum-Bereich. Okay. Und Commerzbank ist meines Wissens nach, haben die genutzt R3 Corda als Technologie. Also
ein anderes Blockchain-Modell.
Ich würde sagen, ein anderes Framework, andere Technologie, aber es ist im Prinzip der gleiche Ansatz, das geht in die gleiche Richtung. Wir haben andere Technologien. Wir haben unsere Technologie, die wir genommen haben, ausgewählt, weil wir damit das ganze Thema der Tokenisierung des Smart Contracts besser abbilden können. Mhm. Für uns ist aber so perspektivisch, dass wir sagen, wir wollen Blockchain-agnostisch sein. Das bedeutet, wir wollen gar nicht uns jetzt auf eine Technologie festlegen. Sondern wir werden die technologische Basis weiter ausbauen und sagen, im Prinzip auch sagen, okay, wenn du jetzt das gerne in der einen oder anderen Technologie haben möchtest, dann können wir das auch gerne in der Technologie aufsetzen. Für uns ist eher wichtig, dass wir jetzt weitere Banken und Finanzinstitute als Partner gewinnen. Wir sind auch mit einer großen Versicherung im Gespräch, die auch bei den ersten Pilotprojekten mitmachen möchte. Ich kann leider noch nicht so die Namen nennen, das wird sich aber in wenigen Wochen ändern. Mhm. Das durchläuft jetzt quasi alles so seinen Freigabeprozesslauf. Wir werden hier auch, in Q1, Q2 dann hoffentlich auch ein, zwei Bankennamen haben, mit denen wir gerade auch in aktiven Gesprächen sind.
Wenn ich da noch kurz einflechten darf, ihr seid auf der technologischen Seite, wollt ihr frei sein, also da seid ihr das auf der Bankenseite auch? Ist euch quasi jede Bank als möglicher Partner, dass ihr eure Technik quasi als Zwischenlösung, als Kasten hinstellt und sagt, so Bank, hier stöpselst du deinen Kabel rein? Auf der anderen Seite kommt der Maschinenbauer und dann kann das mit jeder Bank funktionieren?
Wir wären im Prinzip der Moderator oder der Orchestrierer in der Mitte. Wir hätten einmal die mittelständischen Unternehmen, mit denen wir dann das aufsetzen und sagen, welche Signale können wir eigentlich von euch bekommen, sei es für die Maschine. Und auf der anderen Seite aber auch dann die Banken, die dann dadurch unter Umständen auch neue Finanzprodukte aufsetzen können, die sie vielleicht momentan nicht können. Und wenn man jetzt mal so die ganzen Diskussionen nimmt und sagt, Negativzinsen und die Banken haben ja gar kein kein Business Case mehr, mit dem sie irgendwie Geld verdienen können, bilden wir uns ein, dass wir, wenn wir quasi in dieses ganze Thema reingehen, mit Cash on Ledger dort die Möglichkeit schaffen können, Banken neue Wege aufzuzeigen, mit denen sie auch Geschäft generieren können. Also wir wären so quasi so eine Art Infrastrukturanbieter, der es ermöglicht, einmal für die mittelständischen Unternehmen, die sie sich andocken können, und einmal für Banken, aber auch für Versicherungen. Also auch eine Versicherung kann sich dann dort mit einklinken und sagen, okay, wir weben in dem ganzen Smart Contract mit ein, wenn die Maschine drei Aussätze hat und die Police bezahlt worden ist und dies und jenes, dass sie dann automatisch auch dann die Schadensregulierung vornimmt.
Und woran verdient ihr dann? An der Implementierung oder pro Transaktion oder wie läuft das?
Wir haben gerade zwei Modelle. Einmal haben wir mal das klassische Lizenzmodell genommen und einmal auch, dass wir sagen, wir würden auch gerne an dem Geschäftsgewaren mitverdienen, werden aber jetzt in Q1 mit dem Maschinenbauunternehmen, wo wir erst noch nicht den Fokus darauf haben, da jetzt einen großen Profit zu machen, sondern eher mit ihm halt zu testen, wie kann das aussehen. Für uns halt ist es tolle gerade, dass wir so viel Aufmerksamkeit haben und auch gleich, sagen wir so, Umsatz generieren und gar nicht erst in die Miesen landen. Deswegen haben wir so ein bisschen Spielraum, da jetzt mal zu experimentieren, welches der, ich sag mal, Monetarisierungsmodelle für uns am besten passt.
Würdest du sagen, dass Deutschland in dem Bereich mal wieder eine Vorreiterrolle hat, wenn wir mal auf so Blockchain und solche Themen schauen?
Also wenn ich mir so anschaue, so diese Real Cases, also ich merke halt, dass wir in Deutschland extrem viel wird darüber geredet, über Blockchain-Lösungen und was Blockchain in der Theorie kann. Ich denke, in dem ganzen theoretischen Thema sind wir schon vorne mit dabei als Deutschland. Was ich so ein bisschen vermisse, ist die praktische Umsetzung. Also diese Real Cases. Und das wird aus meiner Sicht ausschlaggebend sein. Also nicht, wer jetzt die beste Theorie hat, sondern wer einfach mal die Ärmel hochkrempelt und einfach mal anfängt zu testen und umzusetzen. Wir haben halt einen super Schatz in Deutschland. Das sind die ganzen mittelständischen Unternehmen, die Hidden Champions. Da müssen wir halt alle mal dran, um einfach dafür zu sorgen, dass sie weiterhin in dieser Rolle bleiben. Und dazu können halt solche Technologien mithelfen. Ja. Und jetzt bei den Maschinenbauunternehmen, wo wir unterwegs sind, ist eine ganz klare Problemstellung auch in der Automobilbranche, die ja gerade im Umbruch ist. Mhm. Und man sich ja so ein bisschen schwer tut mit Investitionen. Frage ist, haben wir jetzt demnächst in den nächsten 6 bis 12 Monaten eine große Rezession? Ja, nein. Die Unternehmen halten sich zurück mit Investitionen. Aber eigentlich hätten sie Bedarf zu investieren, wollen aber natürlich nicht eine große Wette eingehen und dann für, ich sag mal, 50, 60, 80 Millionen Euro Maschinen hinzustellen und dann vielleicht ein paar Monate später festzustellen, war doch nicht so toll. Es gibt ja so Beispiele aus der Vergangenheit, ThyssenKrupp, die ja mal in Brasilien ein großes Werk hingestellt haben und dann festgestellt haben, war doch nicht so toll. Das hat ja dann doch einen großen Schaden angerichtet. Und so sind ja Unternehmen sehr vorsichtig aktuell. Ne? Und es gibt sehr viele Innovationsthemen, die anstehen. Da muss man ja auch irgendwie investieren. Gerade alles nicht so einfach. Und mit Cash & Ledger, sagen wir, können wir halt mit unterstützen, einfach mal so digitale Geschäftsmodelle aufzusetzen und sie vielleicht aufs nächste Level zu bringen, das da heißt Pay-per-Use. Also wir kennen es ja auch aus dem Privatleben, ne? Dass man sagt, okay, Carsharing-ZB, ne? Zahlen nur das, was du verfährst. Da bin ich ein großer Fan von, das passt sehr gut. Ja. Aber das bräuchten wir halt auch für die Industrie und ich glaube, damit könnten wir in Deutschland nochmal dafür sorgen, dass mittelständische Unternehmen weiter ihre Vorreiterrolle halten. Ne? Also zurück zur ursprünglichen Frage. Theoretisch, denke ich, sind wir definitiv vorne dabei. In der Praxis, glaube ich, könnten wir mal einen Zacken zulegen.
Sind die bei KI?
Naja, reale Anwendung. Ich frage mich, wo in der Welt gibt es das schon in dem Bereich? Also wir hatten ja schon einige Krypto- und Blockchain-Experten von Julian Hosp und so. Ja. So, damit ist halt klar. Umsetzung gibt es halt relativ selten noch, weil die Maschinen noch, glaube ich, noch gar nicht so weit sind in der Digitalisierung. Die Autos sind noch nicht in der Lage zu bezahlen, weil sie die Technologie noch nicht haben an Bord. Oder ein anderer Grund hat man geschrieben, Blockchain made in Germany ist auch ein Gütesiegel, das für Transparenz steht. Wir hatten auch die Themen. Es gibt bei uns STOs schon, also Unternehmen, die schon eine Finanzierung über Blockchain machen. Also siehst du da in anderen Ländern mehr reale Umsetzung als in Deutschland? Also ich habe noch nicht viel gehört, die tönen alle viel, aber...
Ja, also da gebe ich dir recht, es wird viel gerade geredet und auch von der Regulatorik her passiert ja auch viel. Es gibt ja jetzt zum 1.1. auch dieses Kryptoverwahrungsthema, was ja super ist. Es geht aus meiner Sicht genau in die richtige Richtung. Ich bin dann so eher ein bisschen der Pragmatiker und sage, ich würde gerne mal Themen relativ schnell umsetzen und dann halt Ergebnisse sehen. Und mein Gott, dann ist es nicht perfekt, dann schleifst du es halt zweimal und dann ist es perfekt. Trifft übrigens auch für Technologieprojekte, wenn man sie versucht perfekt zu machen, dann kann man sehr viel Geld versenken. Ich mag halt im Ausland, also es sind jetzt nicht so große Player, die dann jetzt jeden Tag irgendwie so eine Headline rausfallen und sagen, was für ein geiles Blockchain-Projekt sie gerade gemacht haben. Oder gerade sieht man es ja auch, die Börsen machen da ja viel, dass dann halt Transaktionen dort darüber abgewickelt werden. Es gibt aber auch Unternehmen, die da sehr pragmatisch unterwegs sind, die das Ganze beobachten und einfach sagen, wenn ich gewisse Fähigkeiten abbilden kann, dann teste ich das und wenn das funktioniert, dann rolle ich das sofort aus. Und man sieht auch in Japan etc., wo man auch gewisse Dinge auch schon mit Kryptowährungen zahlen kann. Aber das eigentliche Thema, was wir hier machen, ist ja so noch ein bisschen so die Nische. Ich glaube, da ist noch nicht die Aufmerksamkeit da. Da könnten wir in Deutschland die Führungsrolle einnehmen, indem wir einfach anfangen, wirklich zu digitalisieren.
Genau, liegt das denn nicht doch auch großteil an den Unternehmen, weil ihr könnt ja nicht die Maschinen ändern, erstmal so. Ihr seid ja keine Maschinenbauer, ja? Ihr müsst ja den Maschinenbauer erstmal überreden, wir brauchen Sensoren an deinen Maschinen. Deine Maschinen müssen uns Daten liefern, damit ich überhaupt weiß, wie oft die sich hier dreht hat. Und daran liegt es doch dann auch, oder? Wenn die Maschinen so nicht gibt, dann...
Daran liegt es auch, aber es ist unglaublich, was die Maschinen schon alles können. Also ich war jetzt quasi kurz vor Silvester noch bei ACS im Werk, habe fleißig Bilder gemacht. Ich liebe auch Maschinen, deswegen bin ich da sehr begeistert gewesen, einfach mal einen ganzen Tag dort rumlaufen zu dürfen und mir die Maschinen anzuschauen. Und wir haben uns mal hingesetzt und zusammen angeschaut, was dann für Signale aus dieser Maschine rauskommt. Und wenn man manchmal wenn man da pragmatisch mal die Sache rangeht und sagt, wir wollen jetzt nicht so einen super duper Business Case haben, sondern es reicht mal, wenn wir mal ganz einfache Signale nehmen und versuchen daraus einen Business Case zu machen, dann kommt man schon ans Ziel. Ne? Also mal ein einfaches Beispiel, es gibt so Spritzgussteile, da pumpt man einfach sehr viel Plastik in die Maschine und die Maschine macht einmal zu und auf und dann habe ich dann ein Plastikstück, das wird dann verbaut. So, das kann ich ja messen und das kann ich ja bepreisen. Ne? Dann muss dann halt nur ein bisschen feiner rechnen, damit ich dann auch, dass es für alle Seiten sich lohnt. Aber dieses einfache zu auf, das kann ich abgreifen und wir haben auch festgestellt, wir könnten auch hergehen und sagen, wurde denn genügend Plastik reingepumpt, wurde denn die Temperatur eingehalten etc. und könnten hergehen und könnten sagen, so, das Ding hat jetzt heute 20 Mal zu aufgemacht und hat 10 Cent gekostet, bedeutet 2 Euro. So, einmal bitte 2 Euro, das kann einmal automatisiert fließen. Das geht.
Wie wichtig hältst du es denn, dass auch die EZB sich mit dem Thema digitale Euro mehr beschäftigt? Das tut sie ja und gut möglich, dass wir dann auch von der EZB mal sowas sehen werden. Findest du das gut?
Also ich finde das sehr gut und man muss das eher offensiv angehen und sich damit befassen und schauen, wie könnte man das umsetzen.
Kommen wir mal nach China schauen, ne?
Ja, genau. Also ich meine, wenn wir es nicht machen, macht es ein anderer.
Die machen es schon.
Ja, oder sie machen es schon.
Jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon haben, aber dieses Jahr wollen sie auf jeden Fall imitieren.
Also ich würde mal so sagen, das sind wieder Bereiche, wo halb andere vorne weg sind. Technologisch denke ich, brauchen wir uns überhaupt nicht zu verstecken. Da können wir weltweit mithalten. Wir tun es halt einfach schwer, mit Themen in ein Regelwerk zu packen und das Regelwerk vielleicht nicht zu straff zu machen und einfach mal Themen auszuprobieren. Also das fehlt da einfach an der Stelle.
Was würde das denn ändern, wenn die EZB jetzt einen digitalen Euro einführen würde? Ich meine, ein anderer Gründer auch in dem Bereich hat mal gesagt, die Chance bestünde ja dann für ihn auch, irgendwann direkt an Zentralbankgeld zu kommen. Also, dass vielleicht der Umweg über Banken gar nicht mehr nötig ist, weil der Euro ist ja dann schon
das
digital.
Stimmt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt Cash and Ledger nehme, dann sage ich halt, wenn wir dort mit Banken teamen und mit mittelständischen Unternehmen, dann bewegen wir uns ja innerhalb der E-Money-Lizenz und das darüber hinausgehende würde ja eine Bank übernehmen und das machen und die sind ja reguliert. Also ist es so, dass wir an der Stelle jetzt nicht lebensnotwendig, für uns jetzt nicht lebensnotwendig ist, dass da die EZB jetzt einen digitalen Euro einführt, aber dass man sich generell als EZB sich damit befasst, das finde ich super. Ja? Und dass man sich einfach mal damit auseinandersetzt und sagt, was wäre das denn? Und wenn wir ja führend bleiben wollen oder wenn wir technologisch mithalten wollen, dann müssen wir uns halt mit den Themen befassen. Wenn man dann zum Schluss kommt, das macht so keinen Sinn, ja, dann sollte man es auch nicht dann einführen.
Führt das denn nicht auch dann zu mehr Kontrollmöglichkeiten, wenn die EZB sowas machen würde, so einen digitalen Euro emittieren würde? Das ist ja auch eine Kritik, die es im Fall China gibt.
Ja, also ich sag mal so, jetzt verlassen wir so ein bisschen das Cash and Ledger,
ja, den
Cash and
Ledger Bereich. Ja, also, reden auch gerne ein bisschen globaler.
ich will nur sicherstellen, dass im Prinzip die Zuhörer das dann auch richtig sortiert bekommen. Alles, was ich ja digital erfasse, ja, bietet letztendlich eine Möglichkeit der Transparenz, sei es gut oder sei es schlecht. Ja. Deswegen ist es ja auch so, dass bei den ganzen Blockchain-Themen einige Themen ja nicht zum Fliegen kommen, weil einfach die Transparenz, die gegeben wird, nicht gewollt ist. Also nicht jedes Geschäftsgebaren braucht Transparenz. Vielleicht aus Endkundensicht, ja, aber aus den Marktteilnehmer, genau, aber aus den Marktteilnehmersicht heraus, ja, vielleicht nicht so.
Das ist eigentlich immer der Widerspruch, weil bei Bitcoin hat man ja oft von anonymisierter Zahlung und tralala geredet, aber am Ende, wenn man wirklich sich auskennt.
Auch totaler Transparenz.
Ja, also wenn man technisch visiert ist, dann wird dann doch irgendwie wieder alles transparent. Aber nehmen wir mal das Beispiel mit, so eines dieser klassischen Beispiele war ja Supply Chain. Ja. Ich kann die Supply Chain komplett überwachen und kann dann ganz genau sagen,
der Kaffee ist
gut oder nicht, oder die Banane ist da noch da, oder irgendwelche verderblichen Lebensmittel. Ich weiß, sie sind nicht verdorben. Aber ja, das bietet natürlich eine Transparenz. Ja. Alles, was ich, also das, was ich hier nicht digital mache, hat natürlich das Potenzial, auch einfacher verschleiert werden zu können.
Vielleicht noch kurz zum Schluss dann unsere Abschlussfrage. Wir fragen immer nach einer Schulnote. Also in deinem Fall wäre es jetzt, wie steht Deutschland im Bereich Blockchain-Technologie da von 1 bis 6? Also klassisch sehr gut bis ungenügend.
Ja, also ich glaube, egal was ich jetzt antworte, wird wahrscheinlich einen Shitstorm geben.
Wir haben nur nette Hörer.
Achso, ja, es gibt ja sehr viele auch Missionare da draußen, die jetzt wahrscheinlich das in das eine oder andere. Ich würde sagen, wir sind ziemlich, ich würde da schon sagen, das ist so eine 2, würde ich da schon geben. Ja.
Das ist doch gut.
Ja, weil die ganzen Rahmenbedingungen, die es jetzt so gibt, dass man sich mehr und mehr die Aufmerksamkeit kommt, das ist gut. Man muss einfach, ich würde sagen, die Grundvoraussetzungen sind da. Ja, da wird viele geben, die nicht der gleichen Meinung sind. Aber wenn man alle Dinge mal vereinfacht, da mal angeht und vielleicht nicht versucht, gleich alle Banken irgendwie vom Planeten zu schieben, sondern vielleicht mal mit den Gegebenheiten und realistisch an die Sachen rangeht, dann können wir doch einiges bewegen. Also ich bin da eher der Optimist. Ja.
Das ist gut.
Über eine 3 würde ich auch noch sagen. Also ich tue mich auch schwer, da das jetzt zu tun, weil also so eine Note dahinter zu setzen, um keinem Unrecht zu tun.
Ja, wir nehmen die 2.
Das ist schon okay. 2 ist, denke ich, gut.
Ja. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Serkan.